Alle wollen das Gleiche, anders sein.
Brazilian Buttlifts hat ja so eine hohe Mortalitätsrate.
Ja, ja, das ist eine das total ist gefährliche krass. Operation, habe ich auch schon gelesen. Cristiano Ronaldo hat weniger Haare als Flipper. So.
Wenn es über Mode hinausgeht und dein eigener Körper nur ein Trendobjekt ist. Heilige Scheiße.
Lenny, ich dachte, wir sprechen heute mal über ein Thema, das uns beide ultimativ betrifft, weil wir beide ultimativ Betroffene sind, würde ich sagen. Und deswegen habe ich gedacht, wir unterhalten uns heute mal über das Thema Schönheit, da wir beide darunter leiden. Habe ich gedacht, wir setzen uns mal mit unseren Problemen auseinander heute.
Ich würde euch gerne mal sagen, wie schlimm es ist, so ein unglaublich schöner Mensch zu sein und dass das auch nicht immer so einfach ist.
Ja, genau. Also dass wenn man so aussieht wie wir, dann das zieht bestimmte Problematiken im Alltag mit sich und ich dachte, darüber reden wir heute mal. Okay, Spaß beiseite. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich sagen, dass wir erstmal mit unseren, vielleicht erstmal mit der Frage beginnen, mit der wahnsinnig spannenden Frage, mit der wir auch letztes Mal begonnen haben. Lady, wie geht's dir? Wie geht's dir heute?
Ich bin komplett geredert.
Du bist geredert.
Ich bin komplett geredert. Also ich habe ja das Wochenende und jetzt den Tag halt komplett durchgeackert. Mhm. Meine Klausur, die ich am Freitag schreibe. Ich fühle mich immer überhaupt noch nicht vorbereitet. Also unsere Klausurvorbereitung besteht auch so ungefähr daraus, 50% der Zeit lernen wir und 50% der Zeit regen wir uns darüber auf, wie kacke diese Klausur doch wird. Weil die letzte, das ist mein Zweitversuch. Das ist tatsächlich mein erster Zweitversuch in meinem ganzen Studium. Ich bin jetzt am Ende meines Masters. Das ist meine letzte Klausur, die ich jemals schreiben muss.
Ja.
Das ist mein Zweitversuch und so eine richtig taffe Klausur. Und ich habe mich so geärgert, als ich da durchgerasselt bin. Und wir regen uns die Hälfte der Zeit eigentlich nur darüber auf, wie kacke diese Klausur doch war. Weil es sind halt sehr viele Leute durchgefahren. Es war eine sehr hohe Durchfallquote, besonders für einen Master. Und wir haben uns alle einfach nur abgefuckt darüber.
Durchfallquote. Mm. Und mal kurz. Ja, man sucht dann immer Trost in der Verzweiflung der Gemeinschaft.
Ja,
ne?
Genau. Und wenn sich alle darüber aufregen, dann ist es gar nicht
so schlimm. Dann fühlt man sich nicht so alleine damit. Ja, ja, also ich kann es nicht.
Das hilft teilweise tatsächlich, wenn man so merkt, dass alle anderen genauso auf dem Schlauch stehen wie du.
Mm.
Und alle genauso verzweifelt sind wie du. Aber langsam wirst. Ich habe noch 3 Tage für die Vorbereitung.
Und dann heißt es Daumen drücken.
Ja, also ich
Daumen drücken, Community. Ja. Schön am, wann ist er? Freitag?
Freitag, genau. Freitag 14 Uhr.
Freitag Daumen drücken, alles klar.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich merke halt, wenn man den ganzen Tag lernt, dann fällt dir irgendwann normale Bruchrechnung schwer. Mhm. Also das war so der Punkt, wo ich dachte, das wird nichts mehr heute. Und dann bin ich hierher, habe noch Sport gemacht zwischendurch tatsächlich.
Ah, cool.
Weil ich mir jetzt vorgenommen habe, wirklich immer 4-5 Mal die Woche zum Sport zu gehen. Wieder ein bisschen durchzuziehen und langsam merke ich es wieder. Langsam.
Dass die Routine funktioniert, meinst du?
Ja, die Kraft, aber auch in der Performance. Meine Kraft kommt langsam zurück. Ich fühle mich wieder besser, wenn ich trainiere und es tut nicht alles einfach nur weh. Mhm. Und das Problem war, als ich so richtig im Training drin war, konnte ich gar nicht einen Tag ohne Training, weil es einfach nur Bock gemacht hat. Nach dem Training fühlst du dich gut und ich habe immer nur Bock darauf gehabt, zum nächsten Mal hinzugehen. Und wenn du auch Resultate siehst, dann hast du Bock halt mehr zu gehen und mehr zu machen.
Ja, und die Dedication ist einfach im Großen und Ganzen höher. Ne?
Genau.
Also auch, weil du in der Routine drin bist.
Genau, und wenn du einmal raus bist, so lange raus bist und dann merkst, okay, du fängst wieder an und du musst alle Gewichte zurückschrauben, du machst weniger Reps, es fühlt sich alles schlechter an, dann motiviert dich das nicht so. Ja. Das ist echt tough, da wieder reinzukommen. Also deswegen, so Consistency ist jetzt gerade so wichtig, damit ich jetzt so in den nächsten 2-3 Monaten wieder auf mein Level komme, wo ich eigentlich sein möchte und dann mal wieder Gas geben kann.
Ist es. Ja, ich verstehe das. Gerade wenn man dann so nach einer längeren Zeit der Unregelmäßigkeit sich im Spiegel erstmal betrachtet und so, oh.
Ja, was
das sah aber anders aus. Ja, okay.
Aber so langsam sehe ich auch wieder im Spiegel so die Resultate. So der Arm wird mal wieder ein bisschen breiter und dann das T-Shirt spannt mal wieder ein bisschen mehr. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Gefühl.
Mhm.
man wieder ein bisschen Muskeln aufbaut.
Na gut, wenn man auch einfach nur anfängt zu essen, dann spannt das T-Shirt auch irgendwann, aber an anderen Stellen.
Ja, genau, das ist auch wieder so ein Problem, aber ich merke langsam, dass es eher mal in eine ästhetische Richtung geht. Wie geht es denn dir, Pierre?
Oh, ich bin nicht gerädert, aber doch müde heute. Also es war, ich habe nicht viel Schlaf hinter mir, war ja gestern Abend noch mit ein paar Leuten in der Innenstadt was trinken, dementsprechend ein bisschen später geworden, zu Hause gewesen. Auch nicht ganz nüchtern, wenn
Ach
man es so
was.
betrachtet, deswegen auch nicht besonders dolle geschlafen. So, den Tag über jetzt im Büro ging es tatsächlich, aber dann jetzt auch noch in der Bullenhitze heute wieder nach Hause und ja, jetzt war ich eigentlich eben gerade nur noch kurz was einkaufen und das war's dann eigentlich so an Aktivität für heute, aber deswegen bin ich trotzdem müde. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe dieses Wochenende nicht so viel Schlaf abbekommen, wie ich eigentlich gebraucht hätte, weil es waren jetzt gerade also die zweite Wochenhälfte der letzten Woche war recht sportintensiv, aber weniger Fitnessstudio, sondern Ausdauersportintensiv, sage ich mal. Einmal so ein La Läng also was war denn das eigentlich? Das ist so ein Business Run war das eigentlich, ne? Also nicht besonders viel, 5,6 Kilometer im Altonaer Volkspark. Ganz schöne Strecke eigentlich. Wie gesagt, nicht so lang für jemanden, der trainiert ist, aber auf Langlauf bin ich halt komplett untrainiert und dann einfach mal blindlings los und die nächsten 2 Tage dann Muskelkater bis zum Abwinken. Sehr unschön. Dann
Ja,
am Sonntag.
also ich finde auch, ich habe noch nie so harten Muskelkater gehabt wie nach wirklich richtig langen Laufstrecken.
Ja,
Also ich habe schon echt heftige Leg Days hinter mir und alle möglichen Trainingsart und Weisen, wo ich danach wirklich, wirklich Schmerzen hatte. Aber der Schmerz, den man so durch Langlauf bekommt, das ist noch ein anderer. Das
definitiv.
ist
Auch einer, mit
so.
dem du überhaupt nicht rechnest, so.
Ja, genau.
Genau, und dann Sonntag nochmal schön 2 Stunden Tennis hinterhergelegt und immer noch mit Restmuskelkater. Das war schon intens. Und wo wir gerade beim Thema Laufen sind, oder bei dem Lauf letzte Woche, vielleicht können wir da mal nahtlos an unsere Kategorien anzweigen, weil mein Hutschnurreißer, innerlicher Hutschnurreißer der letzten Woche hat ultimativ damit zu tun. Und zwar, wobei, bevor wir anfangen, wollte ich einmal ganz kurz sagen, was wir hier eigentlich trinken diese
Ach
Woche.
so.
Wir trinken heute einen Weißwein, einen Sauvignon Blanc. Two Oceans nennt sich der. Ich bin momentan großer Fan von Sauvignon Blanc, schmeckt mir sehr gut. Und der kommt aus Südafrika. So. Kap der guten Hoffnung, so die Ecke. Deswegen Two Oceans, weil der zwischen zwei Ozeanen, so Indischer
Ja, kreativ.
und Atlantik, so, also ja, genau. Dann mal Prost, ne?
Stößchen.
Ach, ich finde ihn lecker. Sehr traubig.
Möpsend.
Möpsel. Der schiebt. Okay, kommen wir nochmal zurück auf meinen Utschnurreißer der letzten Woche. Und zwar habe ich die etwas gewagte Entscheidung getroffen. Es war ja in der Nähe des Volksparkstadions der Lauf. Oder was heißt in der Nähe? Es war direkt davor. Dann, wie gesagt, durch Altonaer Volkspark und dann wieder direkt. Eigentlich sollten wir ins Volksparkstadion einlaufen. Das fand ich eigentlich mit am coolsten. Aber weil da momentan das Dach gemacht wird, ging das nicht. Das heißt, der Lauf endete auch davor und ich habe mich entschieden, mit dem Auto dahin zu fahren, weil ich die Ausmaße dieses Laufes total unterschätzt habe.
Ja,
Also,
man unterschätzt, wie viele Leute bei sowas mitmachen.
ja, also es war Wahnsinn. Dann hatten die auch noch die eine Straße gesperrt da und also zum Metallica-Konzert damals sind wir schneller durchgekommen. Also
Ja,
ich
also.
stand ganz, ganz fix im Stau. Ich habe dann nachher, bin dann noch einmal umgedreht und hier und da in der Einbahnstraße rein und so, habe dann irgendwann eher halb legalen Parkplatz gefunden, würde ich sagen. Aber in dem Moment habe ich da echt gesessen und habe gedacht, wie dumm bist du eigentlich? Weil Und da sitzt der andere Hutschnur. Der eigentliche Hutschnurreise hatte eigentlich schon vorher angefangen, da war ich mir so schon genervt, weil ich bin ja mit dem Auto auch in die Stadt zum Büro gefahren und hatte da mein Auto auf gut Glück vorm Büro abgestellt und den ganzen Tag darauf gepokert, dass ich keinen Strafzettel kriege. Und es hat den ganzen Tag funktioniert. Und dann habe ich noch kurz überlegt, so, ja, okay, auf die letzte Stunde jetzt, machst du vielleicht nochmal Easypark, dann ist es nicht ganz so teuer, so. Dann hab ich gedacht, und dann habe ich es wieder vergessen, das zu machen. Und dann wirklich 10 Minuten, bevor ich los wollte, habe ich noch einen Strafzettel gekriegt.
Och, geil.
Da ging es schon los. Also da hatte sich das für mich in dem Moment überhaupt nicht gelohnt. Ich saß innerlich kochend im Auto, weil ich gedacht habe, jetzt bin ich mit dem Auto in die Stadt gefahren, habe einen Strafzettel kassiert, stehe dick im Stau, finde keinen Parkplatz, nur um gleich 5,6 Kilometer zu laufen. Weil ich gedacht, Per, du hast laufen, warum machst du? Da habe ich das alles, die ganze Aktion komplett angezweifelt. Ja, war dann am Ende ganz froh, dass ich mit dem Auto da war. Das war auch eigentlich der Grund, warum ich da überhaupt mit dem Auto hingefahren bin, aber das war so mein innerer Härtetest. Ich
Innere
habe die Frage
Härtetest,
irgendwie,
okay.
wie sah deiner aus? Hattest du überhaupt einen?
Also, ich musste echt lange überlegen für einen Hutschnurreißer, weil ich eine sehr, sehr gesittete Woche hatte. Aber eine Sache, die mir so ein bisschen, die hat die Hutschnur strapaziert.
Also sie ist ja nicht gerissen, sie
Sie
war
ist mir
nur
nicht gerissen,
strapaziert,
es war
okay.
okay, es ist halt normal, aber meine, das hatte auch was mit Sport zu tun. Ich war halt bei mir im Gym und hab halt einen klassischen Oberkörpertag gemacht, also Brust und Rücken mache ich immer zusammen und dann halt noch Arme hinterher. Und ich brauche halt für Arme und eine Brustübung halt immer den Kabelzug. Und für eine Übung brauche ich sogar beide Kabel. Wenn man diesen Kabelturm mit den beiden Kabelzügen hat, brauchte ich beide. Und ich saß da wirklich bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten rum, um diesen Kabelzug benutzen zu können, weil da immer wieder Leute dran waren. Weil wir nur diesen einen Kabelzug im Gym haben. Und das Gym war natürlich zu dieser, am Montag war das, komplett voll.
Ja, wir haben auch bei mir im Fitnessstudio nur einen Kabelzug. Das ist teilweise echt, echt
Und ein
nervig.
Kabelzug ist immer belegt. Und dann bist du da immer und wartest und dann sind die anderen Leute da dran. Und wenn du dann halt Chest-Flies machen müsst oder sowas und die dann halt mit zwei Griffen brauchst, hast du halt keine Chance. Viel Spaß dabei. Weil dann ist auch ein bisschen assi, weil du dann einfach diesen Kabelzug für die anderen blockierst. Also dieses Konzept Kabelzug ist für mich immer noch so ein bisschen, habe ich manchmal keinen Bock drauf, das zu benutzen, weil es einfach immer ein Krampf ist, wenn da andere Leute da sind.
Kabelzug ist für mich auch so eine Maschine im Fitnessstudio. Dafür brichst du auch andere Übungen ab, wenn du gerade siehst, dass er frei ist.
Ja,
Also,
du musst halt hin, wenn es gerade frei ist, sonst ist es immer belegt.
ja, man muss schnell sein.
Also mein Gym ist ja relativ entspannt. Also ich habe ja so ein Privatherris-Gym, in Anführungszeichen, da ist nicht so viel los. An dem Abend war halt viel los, weil auf der einen Seite Kurs ist und dann natürlich nebenbei so zur
Ist bei
Hauptzeit
uns auch
trainieren.
so. Ist bei uns auch so, wenn bei uns der eine Kurs irgendwie ist, wenn die da irgendwie Bootcamp machen oder so, dann ist
Ja.
das halbe Fitnessstudio schon mal belegt.
Genau, und deswegen war es halt voll, aber wenn da nichts ist, dann kannst du auch ganz entspannt daran trainieren. Deswegen ist es eigentlich gut, aber es geht mir halt immer wieder auf den Sack, weil für einige Übungen brauche ich einfach den Kabelzug und dann kommst du einfach nicht ran und dann bist du schon wieder komplett kalt, bevor du wieder trainieren kannst. Also es hat auf jeden Fall die Hutschuhe strapaziert, aber es war jetzt nicht schlimm, weil es halt Normalzustand ist.
Ja, okay. Immerhin. Wie sieht es mit deiner Erkenntnis aus? Kannst du da leichter was ausgraben können?
Erkenntnis habe ich tatsächlich letzte Woche, was, Mittwoch? Mittwoch? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag das war. Ich hatte so einen Tag. Ich hatte irgendwie so ein bisschen mentalmäßig, ich hatte ziemlich viel Stress und sowas, weil ich die ganze Zeit an diese Klausur gedacht habe und war irgendwie nicht so gut drauf. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dein Kopf sich einfach so batzenvoll anfühlt mit Gedanken, den ganzen Tag über.
Ja,
Dass du einfach
doch, na klar.
die ganze Zeit
Mental
unkonzentriert bist.
Overload.
Mental Overload total. Und ich habe für mich wieder festgestellt, wie gut es tut, einfach mal einen Tag oder ich habe es in dem Fall einen halben Tag lang komplett durchgezogen, Ruhe zu machen. Also keine äußerliche Stimulation. Weder Bücher noch sonst irgendwas, sondern einfach nur da zu sitzen mit deinen Gedanken, ins Bett zu gehen mit deinen Gedanken und Auto zu fahren ohne Musik, also nichts wirklich hören oder sowas.
Schreibst du dann auf oder sitzt du dann da einfach und köchelst du in deinem eigenen Kopf vor
Ich köchle
sich
mit meinem eigenen
hin?
Kopf. Ich habe überlegt, noch ein bisschen aufzuschreiben. Aufschreiben hilft da noch mehr.
Ja, eben, weil ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn man dann nur so rum, also klar, ist es schon mal besser, als wenn man diese Gedanken so nach hinten drängt, indem man irgendwas anderes tut, um sich davon abzulenken. Aber manchmal hat man dann auch, wenn man dann in dieses Grübeln reingeht, dann hat man das Gefühl, man kocht so in seiner eigenen gedanklichen Suppe.
Genau, und das war genau mein Problem. Und ich hatte überlegt, zwischendurch was aufzuschreiben, aber es war auch so schon ganz gut, weil ich für mich halt so ein bisschen so, ich habe dann auch so angefangen, so ein bisschen Selbstgespräche zu führen, also mit mir selbst zu sprechen, so ein bisschen darüber zu denken, warum machst du
Innerlich
das?
oder äußerlich? So,
Äußerlich.
echt? Redest du dann mit
Ich
dir
habe
so?
mit mir selber
Echt?
geredet. Also es ist ganz komisch, das habe ich manchmal so, wenn ich dann so quasi so eine Diskussion mit mir selber führe. Weil es da auch so ein bisschen so darum geht, um beruflichen Kram und sowas, wie ich das jetzt genauer handhaben möchte, welchen Weg ich da so gehen möchte und wie ich
Okay, krass.
quasi so selber, rede ich mit mir selber, aus welchen Gründen ich manchmal handle, wie ich handle und so ein Kram. Das ist quasi wie so eine Eigentherapie.
Ja, ich kenne ja nur den Spruch, das kann ja auch also das, da habe ich ja schon ein paar Mal gelesen, dass es so eine Übung gibt, so von wegen sprechen Sie mit sich selber und so weiter. Ich habe auch irgendwo mal den Spruch gehört, es wird dann problematisch, wenn du anfängst, neue Sachen zu erfahren.
Ja,
Im
genau.
Gespräch mit dir selber,
Dann ist vorbei, ja.
dann wird's kritisch. Aber ja,
Nee.
okay, interessant. Und
Nee, also
da.
es war halt hauptsächlich so Kram halt, der so ein bisschen darum ging, wie ich mich selber präsentieren möchte und so ein bisschen so eine eigene, ich weiß nicht, Identitätsdefinition für mich zu finden. Weil ich bin ja gerade so in einer weirden Übergangsphase, beruflich und sowas, so zwischen Studium und beruflich, wie willst du dich jetzt in dem Berufsleben darstellen? Weil du bist jetzt quasi, und das hast du wahrscheinlich auch das Gefühl manchmal, dass du so zwischen Kind und Erwachsenem schwebst.
Ja.
In einigen Hinsichten fühlst du dich schon ziemlich erwachsen, aber in einigen Hinsichten bist du einfach noch ein komplettes Kind. Und da fragst du dich manchmal, willst du das so lassen? Willst du dich in eine andere Richtung entwickeln? Was willst du denn jetzt sein? Und teilweise fällt man dann mit seinen Gedanken an so die alten Muster zurück, wie du mit 19, 20 warst, so ein hormonell komplett zerfickter 20-Jähriger, so ungefähr. Auch wenn das wahrscheinlich im Teenageralter noch schlimmer ist, aber so, dass du halt immer noch halt ein Kind bist. Und das realisiert man auch so erst, wie sehr kindlich man als 20-Jähriger war, ne? Aber. Und
Und da hast du
ich will
festgestellt,
gerade
dass es
so.
für dich
Genau,
eine
und
gute
ich.
Sache ist, sich dann mit sich selber sozusagen.
Ja, für mich war es halt wichtig, allgemein mal so meine Gedanken zu sortieren. Ich glaube, ich mache das auch nochmal mit Aufschreiben und sowas und so ein bisschen für mich das alles aufzuschreiben und für mich so eine quasi eine Definition zu finden. Aber die Erkenntnis war tatsächlich dieser stille Tag, dass der wirklich hilft. Dass du halt diese Ruhe brauchst, um mal deine Gedanken zu sortieren. Wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, dass Stimulation, Überstimulation sowieso nicht so gut ist. Aber es ist für mich nicht umsetzbar, das komplett abzuschalten. Weil ich liebe es, Musik zu hören, ich schaue gerne Videos, ich schaue auch mal gerne Netflix und sowas. Und für mich ist es nicht realistisch, das komplett aus meinem Leben rauszukappen. Ich bin ja schon sehr, sehr selektiv damit, was ich nehme. Ich habe ja kein Instagram mehr und sowas. Aber es ist zu viel für mich, das komplett rauszukappen. Und deswegen ist meine Realisierung vielleicht das einmal in der Woche oder alle 2 Wochen oder vielleicht einmal im Monat, sich so einen Tag bewusst zu nehmen, wo man nichts macht. Quasi als Auszeit fürs Gehirn und dann mal wirklich mal anfangen, sich wirklich einmal so ein Check-up mit sich selber zu machen. Wie geht's mir? Wie stehe ich mit meinem Gedanken? Bin ich zufrieden? Sowas. Weil wenn du die ganze Zeit stimuliert wirst, merkst du auch gar nicht, wie es dir jetzt eigentlich gerade geht.
Na klar, ja.
Oder warum du teilweise dann irgendwie es dir gerade nicht so gut geht. Du hast ja teilweise, dir geht's irgendwie nicht so gut, aber du kannst nicht den Finger drauf halten, warum eigentlich gerade nicht.
Also da finde ich halt Aufschreiben manchmal ganz gut, weil man mit solchen zum Beispiel W-Fragen, so diese Technik der 5 W-Fragen, dass du mit 5 Warum-Fragen, warum geht es mir nicht, warum, 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 und dann dadurch den Sachen immer mehr auf den Kern. Auf den Grund gehst sozusagen, wo das eigentlich herkommt. Aber ja, man muss sich die Zeit natürlich aktiv dafür einräumen, ne? Dass man sich wirklich so diese Zeit aktiv nimmt, weil wenn man das, habe ich immer jedenfalls das Gefühl, wenn man das so irgendwie so spontan macht, dann hat man so andere Sachen im Hinterkopf von wegen, du kannst dir das jetzt gerade nicht erlauben, du musst eigentlich gerade was anderes machen und bla bla bla.
Ja, genau.
Ja, okay, ist eine gute Erkenntnis, wenn du sagst, dass es für dich gut funktioniert. Meine Erkenntnis der Woche hat was mit menschlicher Interaktion zu tun.
Okay.
Und zwar bin ich ja, das habe ich in der letzten Folge auch glaube ich, schon gesagt, dass ich ein recht konfliktscheuer Mensch bin. Und ich habe jetzt letzte Woche Jetzt einfach mal, bin ich mal einfach über meinen eigenen Schatten gesprungen und habe was getan, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe einen Cocktail zurückgehen lassen, weil ich gesagt habe, dass er nicht gut schmeckt. War eigentlich gar nicht mein Cocktail, sondern die hatten, wir waren in so einer, in so einem kleinen Laden in Hamburg zwischen Sternschanze und Reeperbahn. Und da waren wir in so einem kleinen Laden und einer meiner Kommilitonen hat da halt so Daiquiris bestellt. Nee, Daiquiris? Nee, Caipirinhas bestellt so. Und die schmeckten irgendwie, die schmecken ganz komisch. So nach Tomate irgendwie. Also ganz, ganz komisch. So.
Okay.
Mochte keiner trinken. Und dann habe ich irgendwie mal einfach mal gesagt: So, geht doch rein und fragt, ob die vielleicht die tauschen können, weil die Mojitos waren nicht schlecht. Und irgendwie wollte dann keiner und dann habe ich mir einfach gedacht, so, Per, du machst das jetzt einfach mal. Du springst jetzt mal bei deinen Schatten und machst das mal. Mal gucken, was passiert. Und dann bin ich rein, hatte zwei von diesen ekligen Caipirinhas dabei und habe dann gefragt, ganz nett, Entschuldigung, irgendwie schmecken diese Caipirinhas ganz komisch. Können Sie die vielleicht gegen Mojitos eintauschen, weil die sind echt lecker. Und die war total sauer. Die war total sauer. Aber sie hat es gemacht.
Echt?
Ja, also ja, also es war natürlich dann mit großem Gemecker und so, ja, mir ist auch viel zu spät jetzt, da will ich jetzt gar nicht mehr rumdiskutieren und so weiter. Und die ganze Zeit, seit Ewigkeiten mache ich diese Caipirinha schon so und keiner hat sich je beschwert und so weiter. So. Aber, und dann meinte ich so, ja, tut mir auch irgendwie leid, aber ich beschwere mich jetzt, weil mir schmecken sie nicht. So. Und dann war es mir in dem Moment einfach mal egal, was die da jetzt rummeckert, weil ich habe irgendwie gedacht, erstens, ich wollte über meinen Schatten springen und zweitens habe ich gedacht, irgendwo ist ja auch Kunde König. Und wenn der sagt, der Cocktail schmeckt nicht, für etwas, wofür jemand schon bezahlt hat, ne?
Ist schon irgendwie
Ja.
auf jeden Fall was, worauf man achten sollte dann als, finde ich
Genau.
aber auch tatsächlich eine Reaktion, die mich wundert, weil ich habe es tatsächlich einmal bis jetzt gemacht, dass ich was zurückgehen lassen habe, glaube ich. Einmal oder so. Ich habe, da war ich in einem Bowlladen bei mir bei der Arbeit in der Nähe, wo ich immer sehr gern Bowls gegessen habe, weil ich, als ich noch vegan war, war es da so der einzige richtig geile Kram, den ich auch gesund essen konnte, so in der Gegend. Und da war, hat er irgendwie so eine Teriyaki-Soße drauf gemacht und viel zu viel davon und die war auch viel zu salzig. Ich habe es dann so
Ja,
gegessen.
wenn das Essen versalzen ist, dann ist es
Ja,
auch wirklich
und dann war
scheiße.
ich so, ich habe es so gegessen, dass mir so, ich kann das nicht essen, es geht einfach gar nicht. Dann habe ich es zurückgehen lassen und der war komplett verständnisvoll und hat gesagt, ja klar, okay, dann mache ich dir das nochmal neu.
Ja, das ist halt kleine Hamburger Spelunke, ne? Da waren halt, das sind ja auch die Mojitos und die Kaibis, die kosten da unter der Woche zu ihren Aktionspreisen, kosten die 3 € pro.
Okay.
Ne? Also da denken die wahrscheinlich so, wie frech, für 3 € kippen die meistens einfach runter und freuen sich, dass sie so wenig dafür bezahlt haben, dass es denen scheißegal, wie das schmeckt. Und
Ja.
jetzt kommt dieser freche Kerl hier an und will sogar für 3 € das irgendwie. War mir auch egal. Meine Erkenntnis war, auch wenn man den Spruch kennt, Frechheit siegt manchmal.
Ja, hat ja
Also
auch
Frechheit
gesiegt in dem
siegt
Fall, ne?
und ja, das war so ein kleiner Moment des Stolzes, als ich gemerkt habe, als ich erstens gemerkt habe, ich bin immer mal über meinen Schatten gesprungen und zweitens, es hat auch noch funktioniert.
Ja,
So.
auch wenn du jetzt eine Person weniger hast, die dich mag, aber es ist eigentlich auch egal, weil die siehst du nie
Ja,
wieder.
genau, und wahrscheinlich erinnert sie sich sowieso nicht mehr an mich. Naja.
Ja.
Gut, wie lange haben wir denn jetzt schon? Wir haben jetzt schon ja, gute 23 Minuten. Ich finde eigentlich tatsächlich so vielleicht so 15, 20 Minuten, um diese ersten beiden Kategorien abzukaspern, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht,
Eigentlich
wie
genau
siehst du
das,
das?
was ich mir vorschwebte. Also können wir auch mal mehr, länger oder mal weniger lang machen, aber ich finde das immer ganz gut, wenn wir das so locker halten können und da jetzt keine Limits setzen, aber
Genau.
soweit bin ich zufrieden.
Ja, dann finde ich, wenn du bereit bist, können wir mal mit unserem Thema heute einsteigen. Thema, jetzt haben wir es schon verraten, aber
Du hast es schon
ich habe das schon
gespoilert.
gespoilert, aber du hast ein Zitat
Ich habe jetzt ein
rausgesucht für mich.
Zitat eben noch rausgesucht nebenbei, weil ich vergessen hatte, dass ich diese Woche dran bin, die Zitat raussuchen. Und weil ich halt, Peer hat halt die Rechercherolle diese Woche sehr stark übernommen, weil ich halt diese Woche nicht recherchieren konnte, weil ich halt mit anderen Dingen beschäftigt war. Und deswegen habe ich nicht daran gedacht, ein Zitat rauszusuchen. Deswegen habe ich jetzt eben spontan mal geguckt und da ist mir eins ins Auge gestoßen unter den ganzen Bantatu-Sprüchen. Ungefähr über Schöner, wie du da ungefähr findest, war der als eine, was mich getroffen hat, so ein bisschen seelisch.
Ja.
Weil das Zitat war: Symmetrie ist die Schönheit der Dummen.
Symmetrie ist die Schönheit der Dummen.
Und ich dachte mir so, das hat mich angegriffen, weil ich bin so ein riesiger Symmetrie-Freak. Also wenn etwas nicht symmetrisch ist, das wurmt mich richtig. Weil ich mag sehr, sehr symmetrische Sachen.
Okay, das macht schon okay.
Und Symmetrie ist ja auch menschlich, ist ja auch in der Schönheit, wenn man so von Gesichtern spricht oder sowas, sind schöne Gesichter möglichst symmetrisch. Weil es also biologisch auch veranlagt. Und deswegen hat mich das einfach mal getroffen.
Da würde ich gleich, ich würde das tatsächlich gleich das Zitat nochmal aufgreifen wollen, weil ich das wahnsinnig interessant finde, weil ich zu dem Thema tatsächlich einiges recherchiert habe. So, Schönheit innerhalb der Natur und Schönheit, die auch mathematischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Unglaublich spannend, fand ich. Aber trotzdem, eigentlich wollte ich erstmal so mit der Frage anfangen, so was in deinem Kopf so auftaucht, wenn du jetzt an das Wort, wenn du an Schönheit denkst, was kommt dir da so in den Sinn? Weil Schönheit kann ja alles Mögliche sein.
Also erster Gedanke, das sind tatsächlich Landschaftsbilder, so landschaftliche Schönheit, so schöne
Also wenn du jetzt irgendwo
Waldgebiete,
bist und irgendwie einen schönen Ausblick hast oder
schöner
so.
Ausblick, Sonnenuntergänge, sowas ist für mich sehr viel Schönheit. Aber tatsächlich, nächster Gedanke ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen mehr Industrielles, also Autos und maschinelle Sachen, wenn die so ein Auto, so ein richtig schönes, designtes Auto. Das kann ich mir auch stundenlang angucken, das ist mega geil. Aber tatsächlich, erster Gedanke wäre tatsächlich hauptsächlich so Natur. Was ich auch, witzigerweise, was mir gerade so einfällt, ist, ich habe mir gerade Hintergründe für meinen PC gemacht, aber so gewechselt. Ich liebe so Bilder von japanischen Gärten.
So Zen-Gärten, oder?
Ja, nee, also wirklich so, in, ja, also mit so einem, auch mit Heu, mit so einem Haus drin und so Bäumen um so einen kleinen See rum und sowas. Da gibt es so richtig, richtig schöne Bilder. Da habe ich mir so ein paar rausgesucht, die
Die
dann so
sind
als
total
Hintergrundmotion.
beruhigend, oder? Also ich finde,
Total.
das strahlt so eine Ruhe aus, einfach so ein.
Auch einfach, es ist so verwachsen, aber irgendwie so trotzdem sortiert und ästhetisch und es hat irgendwie so eine, sowas ganz Besonderes.
Voll, aber nicht überwuchert, so
Ich finde halt sowieso so, der japanische
ordentlich.
Stil wirkt ordentlich, aber irgendwie gemütlich und einfach beruhigend. Und ich weiß nicht, was es daran ist, aber. Vielleicht hast du das so auch irgendwie was, aber es ist halt, ich finde den japanischen Stil in vielen Hinsichten einfach immer schön.
Ja, es gibt, ich hatte ja mal so ein Hörbuch gehört, so über den Zen-Buddhismus, geschrieben von einem Zen-Mönch, der tatsächlich auch im Kloster lebt und der tatsächlich beruflich Gärten designt.
Okay.
So. Und wenn der dann so erzählt hat, wie der so in diesem Mönchskloster da lebt und wie deren Routinen sind und so, wie häufig der dann in den Gärten, ey, da platze ich fast vor Neid, muss ich sagen. Das strömt für mich einfach ultimative Ruhe aus.
Ja.
So, also das, ja, da doch verstehe ich, was du meinst. Ich finde es interessant, dass ich habe ja immer gedacht, zum Beispiel, ich habe ja von mir selber immer gedacht, also ich bin ja kein Autofanatiker. So, also ich kenne mich mit dem ganzen technischen Know-how von Autos nur sehr, sehr oberflächlich aus. Aber ich finde Oldtimer sehr schön.
Ja.
Ich bin ein Fan von Oldtimern. Aber als ich heute so über diese Frage nachgedacht habe, was für mich eigentlich Schönheit ist, ist mir kein einziges Mal das Wort Auto oder Maschine in den Sinn gekommen.
Ja, bei
Tatsächlich.
mir
Also.
es ist nicht unbedingt Schönheit, aber Ästhetik teilweise. Also
Ästhetik. Ja,
ich
okay,
habe
muss man ja
heute
auch mal.
tatsächlich wieder, ich bin auch kein großer Autokenner oder Fanatiker oder denke mir, boah, das einzige Ziel für mein Leben ist, den krassesten Wagen zu fahren. Aber ich habe einen BMW M3 gesehen und ich finde diesen Wagen einfach so geil. Wenn du dir diese M-Modelle von BMW anguckst, ich finde die teilweise einfach so geil
Okay.
und einfach optisch. Ich finde die einfach schön.
Guck mal, und da sind wir ja schon mal bei dem allerersten sehr, sehr wichtigen Punkt, was Thema Schönheit angeht. Dieses Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist ja nicht einfach nur
Ja.
so ein Spruch, weil ich zum Beispiel kann mit BMWs überhaupt nichts anfangen. Also so überhaupt nicht.
Kenne ich viele. Ich kann mit Mercedes nichts anfangen.
Ja, gut, mit den alten, mit den Oldtimern. Doch, die Oldtimer
In
finde ich sehr
die
schön.
Oldtimer, ja, aber ich meine ja so,
Diese
diese
AMGs und
AMGs,
so,
jetzt AMG,
blöd.
ich finde die alle sehen scheiße, besonders die Hecks sehen einfach scheiße aus. Und viele Leute geifern diesen AMGs nach. Ich finde die gar nicht geil.
Okay.
Mercedes
Ja, es geht
wäre
mir aber
nie
auch
mein
so.
Traumauto.
Nee, auch früher mal bei mir tatsächlich. Jetzt frag mich bloß nicht nach einem Modell. Automodelle kann ich mir auch überhaupt, also gerade bei diesen, gerade so, gerade bei Mercedes blicke ich überhaupt nicht durch. So, bei Audi ist es ja immer recht einfach, A3, A5, A6 und so weiter, das ist ja alles noch, aber
Mercedes habe ich auch
bei
keine
Mercedes mit
Ahnung.
dem ganzen
Irgendwie
Buchstabensalat,
eine S-Klasse, Thema so ein bisschen. Was heißt jetzt S-Klasse?
da bin ich raus. Okay, also bei dir, japanische Gärten habe ich jetzt, dann Autos, beziehungsweise Maschinen und Landschaften im Allgemeinen.
Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich tendiere hauptsächlich zu Landschaften und natürlichen Sachen. Also ich mag im Wohnungsdesign mag ich Symmetrie, aber ansonsten ist halt Natur.
Da bin ich aber auch ganz bei dir, weil bei mir das Thema Kunst eine große Rolle spielt. Ich bin ein großer Kunstfan und auch da dann so auch in Richtung von Landschaftsmalerei. So, das beruhigt mich auf so eine Art und Weise. Zum Beispiel Monet bin ich ein ganz, ganz großer Fan von. Van Gogh hat tolle Naturbilder gemalt. Dann hast du so eine kleinere Nischenkünstler, so wie Alfons Walde und so, die auch auf eine etwas abstraktere Art und Weise Landschaftsbilder gemalt haben. Auch jetzt ganz platt diesen Fernsehmaler Bob Ross. So, da kam natürlich dann noch die seine entspannende Stimme mit dazu, wenn er da seine Maltutorials da gemacht hat. Aber der hat ja auch immer so Naturbilder gemalt. Das finde ich auch immer einfach total entspannend irgendwie.
Ja, Naturbilder sind es auch so irgendwie in Videospielen. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so dein Ding. Ich habe jetzt gerade letztens ein Let's Play geguckt von einem YouTuber. Gronkh kennen wahrscheinlich die meisten. Habe ich mit meiner Freundin zusammen
Gronkh
geguckt.
sagt mir auch noch was.
Und der hat das Let's Play von Horizon gespielt, Horizon The Forbidden West. Und das ist eine so quasi dystopisch und utopische Welt nach den Menschen, nachdem sich Menschen quasi selber zerstört haben, wo eine KI quasi die Welt wiederbelebt oder die Tierwelt wiederbelebt hat, die die Menschen zerstört hat und quasi mechanische Tiere geschaffen hat, die da dann durch die Welt laufen und sowas. Und du hast halt eine Welt, die von den Menschen nur noch von wenigen Völkern, die eher so urvölklich leben, besiedelt sind. Aber du siehst halt immer noch so Überreste von Städten. Und da sind dann so riesige Landschaften, wo du dann so Überreste siehst von alten U-Bahn-Tunneln und sowas, die aber komplett überwachsen sind, alles. Wo eigentlich nur noch eine riesige Naturlandschaft ist, die aber gepaart ist mit so alten Gebäuden und so alten Maschinenelementen. Das ist irgendwie auch nochmal so eine gewisse Ästhetik dabei, wenn die Natur sich quasi die Welt zurückholt.
Ja.
Und die arbeiten auch sehr, sehr viel mit so Landschaften und Weitblick und sowas, dass du halt wirklich quasi diese Welt siehst und mit dieser Ästhetik der Welt gewinnen diese Spiele auch viel
Ja,
an
das habe ich mir auch
Zuspruch.
schon bei Last of Us zum Beispiel gedacht.
Ja.
Beim Teil 2 und so, wo du auch, oder beim Film I Am Legend zum Beispiel, wenn du so siehst, wie die Natur sich langsam nach einer Apokalypse so langsam die Städte und sowas wieder zurückholt, da steckt irgendwie so eine gewisse Tragik drin, finde ich irgendwie.
Tragik und auch
Tragik
eine
und
unglaubliche
Ruhe,
Schön.
aber Tragik und Ruhe irgendwie.
Ich finde tatsächlich, dass es eine unglaubliche Schönheit hat. Ich finde es immer, postapokalyptische Städte sehen immer schön aus, finde ich. Wenn die so designt sind. Also wenn die so komplett überwachsen sind schon. Das sieht irgendwie immer schön aus, finde ich. Auch wenn es eine Tragik ist, dass diese Städte tot sind, aber.
Aber wäre es für dich auch schön, also ich meine zum Beispiel auch wie nennt sich das denn? Rooftop Gardening und sowas, grüne Städte und so.
Finde ich auch mega.
Ja, also sie haben jetzt zum Beispiel ja in Hamburg der riesige Bunker da, Millerntorplatz da,
Ja,
Millerntorplatz.
genau.
Da haben sie ja auch oben alles vollgepflanzt. Ist es dann für dich das Gleiche oder hat das dann nur eine gewisse Schönheit, wenn auch keine Menschen da irgendwie durch die Gegend wuseln?
Ich glaube, die Ruhe ist auch gegeben dadurch, dass niemand da ist.
Das denke ich nämlich auch, weil ich mir irgendwie denke, klar, Rooftop Gardening und sowas kann Städte auf jeden Fall schöner machen. Das sieht man ja auch in Hamburg, auch zum Beispiel in der Hafen City und so weiter. Das wird
Ja.
dann ja auch betrieben. Das macht die Sache nochmal schöner. Aber ohne Menschen kommt da nochmal so eine ganz andere Ruhe rein.
Ich glaube also, es gibt ja viele Leute, die wirklich Stadtmenschen sind vom Herzen und wirklich nichts anderes können als Stadt. Ich war schon immer jemand, der Stadt wirklich nur selektiv kann. Also Menschenmassen und jeden Tag diese Tausende von Menschen zu sehen und sowas,
Geht mir
das
aber auch
macht
so.
mich kirre.
Wir sind ja beide auch ein bisschen außerhalb aufgewachsen. Das
Ja.
kriegst du dann ja auch so ein bisschen über die Wiege in die Wiege gelegt, sozusagen. Wo wir auch gleich bei dem zweiten Punkt, beim Thema Schönheit wären. Und ich wollte da jetzt erstmal auf das Zitat eingehen, was du da rausgesucht hast, weil so ganz verstehe ich es nicht. So, was war das noch? Symmetrie ist Schönheit für Dumme?
Ja, genau.
Weil das macht aus biologischer Sicht zum Beispiel schon mal eigentlich nicht viel Sinn.
Überhaupt nicht, ne? Ja.
Weil Symmetrie ganz, ganz viel mit Schönheit zu tun hat. Also du hast ja bestimmt schon mal vom goldenen Schnitt gehört, ne?
Ja.
Ne? Der goldene Schnitt, der ist dieses Schönheitsmaß
Ja,
sozusagen.
genau.
Der goldene Schnitt, so sind ja auch menschliche Gesichter zum Beispiel definiert über den goldenen Schnitt beispielsweise. Und der goldene Schnitt wird bestimmt durch die Zahl Phi. Das ist die schöne Zahl. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Phi.
Nein.
Phi ist, Phi kommt, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen, weil hier spielen sowohl Leonardo da Vinci eine Rolle als auch Fibonacci. Also von Leonardo da Vinci ist ja dieser goldene Schnitt. Die Mona Lisa ist ja auch praktisch ideal nach dem goldenen Schnitt sozusagen gemalt. Und der goldene Schnitt orientiert sich an bestimmten Maßen. Zum Beispiel bei jedem Menschen ist der Abstand zwischen Pupille und Nasenbein immer gleich, wenn du diese Folie drauflegst. So. Menschen, die diesen goldenen Schnitt nicht erfüllen, haben ja ein eher asymmetrisches Gesicht. Und Symmetrie bedeutet aus rein biologischer Sicht für uns Menschen erstmal, hat das viel mit Gesundheit zu tun. So, wer ein symmetrisches Gesicht hat, wer einen symmetrischen Körper hat, den erkennt man erstmal als gesund an. Und zum Beispiel habe ich ein Video gesehen von dem YouTube-Kanal Kurz gesagt. Du hast ja in der Natur hast du ja Symmetrie, wo du hinguckst. Ob es jetzt um Blätter geht, ob das jetzt also um Pflanzen, um Blätterwachstum zum Beispiel, ob das jetzt um irgendwelche Tierschalen oder sonst irgendwas geht, du findest unglaublich viel Symmetrie in der Natur. Und Symmetrie in der Natur hat für den Menschen gewisse Bedeutung von, jetzt mal vom Urtyp gesprochen, das ist gesund, das kann ich essen. Also wenn du jetzt irgendwie an so einen Maiskolben oder sowas denkst, an so eine Maispflanze mit einer schönen Symmetrie, die ist wahrscheinlich essbar. Die ist wahrscheinlich gesund, essbar, und nahrhaft. Eine, die asymmetrisch ist, so ein bisschen verknickt ist und in sich zusammengefallen, ist vermutlich nicht mehr so wirklich essbar. Das ist so irgendwie so der Gedanke dahinter. Und jetzt hast du diesen goldenen Schnitt, der damit reinspielt. Aber die Fibonacci-Folge sagt dir was, ne?
Nee, Fibonacci-Folge, das sagt mir was, ja.
Genau, Fibonacci-Folge sagt dir was. Und die Zahl Phi ist die Zahl, die dabei herauskommt, wenn du die zweite Zahl, also die darauffolgende Zahl, oder die erste Zahl mit ihrem Nachbarn teilst, sozusagen. Also das sind ja immer Doppelte, also es verdoppelt sich ja immer, die Zahlen. Und wenn du diese Zahlen dann wieder miteinander dividierst, kommt immer 1,618 dabei raus. 1,618 ist die Zahl Phi. Und diese Zahl Phi findest du in der Natur überall. So zum Beispiel, wenn du die Anzahl der männlichen Bienen und weiblichen Bienen in einem Bienenstock auf der Welt miteinander dividierst, wirst du in jedem Bienenstock immer die Zahl Phi bekommen.
What?
Ja, das
Denkst,
ist total krass.
Alter,
Ich habe ich hab
wirklich?
mir, ich hab mir, ja, ich hab mir eine Dokumentation davon angeguckt, darüber angeguckt, das sind so die Codes der Natur, von Terra X war das. Eine Sendung, da ging es einmal um das Thema, wie Kreise immer wieder in der Natur vorkommen, wie Parabeln immer wieder in der Natur vorkommen, aber auch halt der goldene Schnitt und die Zahl Phi und Fibonacci-Folgen zum Beispiel. Bei Sonnenblumen zum Beispiel sind die Samen in der Mitte immer in Spiralen angeordnet, in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und in die eine Richtung sind es immer 34 Spiralen und in eine andere Richtung 55. Beides Zahlen aus der Fibonacci-Folge. Und das hast du in jeder Sonnenblume.
Alter.
Oder zum Beispiel von einem Nautilus. Weißt du, was ein Nautilus ist, ne? Diese Tintenfische in dieser Schale, wovon man bis heute immer noch auf irgendwelchen Mineralienmessen irgendwelche Fossilien kaufen kann.
Okay.
So. Und die Kammern innerhalb dieses Gehäuses, die entsprechen immer der Zahl Phi, immer dem goldenen Schnitt, wie die sich weiterentwickeln.
Alter. Man
Und das
denkt, die
taucht
Natur
überall
ist,
in der Natur auf. Du
man
wirst
denkt, die
es.
Natur ist random, ne?
Ja. Beziehungsweise ist sie überhaupt nicht.
Ja.
Das ist unglaublich clever. Auch zum Beispiel in allen möglichen Blumenarten wirst du die Anzahl der Blütenblätter von sämtlichen Blumen, die du überhaupt finden kannst, sind immer Zahlen aus der Fibonacci-Folge. Ich habe jetzt nicht genau die genauen Zahlen parat, aber von Sonnenblumen, von Gänseblümchen, von Butterblumen, schieß mich tot. Such dir eine aus. Es sind immer entweder drei, fünf, was haben wir denn noch? Ich habe übrigens Quatsch erzählt vorhin. Die Fibonacci-Folge ist ja nicht, dass sich die Zahlen immer verdoppeln, sondern dass die zusammengerechnet immer das nächste Ergebnis, ne? Eins, zwei, drei, fünf.
Ja,
Na,
genau. Ja,
so war
genau.
das. Na,
Gut,
ich
dass
will
ich dich auch
jetzt,
nicht
ich will dir auch
korrigiert
keinen
habe.
Quatsch erzählen.
Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ich dachte mir, war
Nee,
das jetzt
genau.
so?
Nee,
Aber
genau. Fibonacci ist nicht verdoppeln, sondern dass sie sich immer addieren. Und
ist auch
wenn.
smart, dass ich das nicht korrigiert habe. Ja, natürlich kenne ich das. Und keiner korrigiert es ja so richtig halbwissend.
Ja. Diese Zahl taucht halt in der Natur immer wieder auf. Und das fand ich schon damals total cool, weil das habe ich schon mal gelesen im Sakrileg von Dan Brown.
Nicht gerade dran.
Da wird auch nochmal so eine Rückblende geschlagen auf eine Vorlesung von Robert Langdon. Der erklärte das auch nochmal. Und zum Beispiel Leonardo da Vinci, der war ja nicht nur Maler, sondern auch Mathematiker. Und zum Beispiel sein Bild, das letzte Abendmahl, ist auch in allen möglichen Ecken und Enden, mit den Abständen zum Beispiel, immer auf den goldenen Schnitt ausgelegt.
Alter.
Also es
Das
ist
ist
total
wirklich,
krass.
crazy. Aber glaubst du, dass deswegen Naturbilder so schön aussehen? Glaubst du, wenn das nicht so wäre, wenn du quasi die Mühe machen würdest, ein Bild zu bearbeiten, du wählst ein Bild aus der Natur, aus einer schönen Landschaft und würdest die Zahlen komplett durcheinander bringen, indem du Blätter entfernst, Symmetrien veränderst, wirklich in den kleinsten Details nur? Glaubst du, das Bild würde anders wirken?
Kommt drauf an, wie detailreich, ne? Also wenn du jetzt von Landschaftsbildern im Allgemeinen, ich glaube, da hält sich jetzt außer irgendwelchen kryptischen Malern wie Da Vinci zum Beispiel jetzt keiner an spezielle mathematische Codes aus der Natur.
Nicht wirklich, aber
Ich weiß nicht,
wahrscheinlich.
ob, ich weiß tatsächlich nicht, ob es auffallen würde. Ich weiß es nicht. Ob wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, ich male jetzt eine Sonnenblume nicht mit 13 Blütenblättern, sondern einfach mal random mit 10.
Glaubst du aber, ich meine, es würde dir nicht auffallen, keinem würde das auffallen, das ist viel zu detailliert. Aber glaubst du, du würdest das eine Bild subjektiv schöner wahrnehmen als das andere, einfach unterbewusst?
Gibt es eine interessante Studie zu, tatsächlich. Und zwar sind wir Menschen dazu in der Lage, das waren jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Naturbilder, aber es gab tatsächlich Studien, da wurden Menschen in Kunstausstellungen geschickt und da wurde einmal ein Originalbild hingehängt und dann daneben eine Kopie, wo die mathematischen Regelungen dieser Bilder tatsächlich leicht verändert wurden. Und in den meisten Fällen waren die Menschen dazu in der Lage, das Original von der Kopie zu unterscheiden. Tatsächlich. Also, dass dieses gewisse Gefühl für Schönheit, was richtig zu sein, also es scheint wohl schon irgendwie in uns integriert zu sein, irgendwo.
Ich glaube nämlich auch, also ich kann mir vorstellen, dass dann Bilder deswegen unterbewusst deutlich, deutlich höher im Kurs stehen quasi. Dadurch, dass diese Bilder halt nach diesen Regeln gemalt wurden,
Ja,
dass du deswegen dann diese Bilder als schöner wahrnimmst.
es gibt auch noch andere Indizien dafür, dass wir schon sehr, sehr früh Schönheit als solche erkennen. Und zwar haben sie Experimente gemacht mit kleinen Kindern, paar Monate erst alt, weil die halt als in Anführungsstrichen unvoreingenommen gelten. Und dann haben sie denen Bilder übers Bettchen gehängt mit Erwachsenen, die in einer Umfrage als entweder mehr oder weniger attraktiv betitelt wurden. Und die Kinder haben sich tatsächlich deutlich öfter die also deutlich länger auf die attraktiven Menschen als attraktiv bewerteten Menschen geschaut.
Ja, das ist crazy, oder? Also das ist schon, man denkt ja häufig, dass sowas gesellschaftlich gemacht ist, so was ist attraktiv, was ist nicht attraktiv. Aber es gibt wohl objektive Faktoren, die den Menschen attraktiver oder weniger attraktiv machen.
Also es ist ja auch irgendwo, wie ich vorhin schon meinte, irgendwo hat es ja auch einen biologischen Sinn und Zweck. So, dass du, dass Schönheit als solche irgendwie erkannt wird, dass es bestimmte Muster gibt, die Schönheit immer erfüllt. Es gibt aber auch Schönheitsideale, die wiederum sind gesellschaftlich gemacht. Und die lernen wir auch. Und die verändern sich ja auch immer wieder. So, wenn du dir mal die Schönheitsideale anguckst, die wir heute haben und die sich ja auch immer schneller verändern.
Du siehst ja allein schon dieser Change von Kardashian Butt zu Harry and Chic. Hast du das mitbekommen?
Ja, dass jetzt wieder dieses total dünne
Genau,
wieder
total
in
dünn ist jetzt
wird.
wieder total angesagt und Kardashian Booties und Brazilian Butt Lifts und so ein Kram. Das war ja für eine Zeit lang das, was alle Frauen wollten. Bin ich nie mit d'accord gegangen, muss ich zugeben, aber
Nee, also es sieht auch.
also alle Extremer finde ich irgendwie immer unästhetisch, irgendwie, wenn es so übertrieben ist, weißt du? Und das ist trotzdem, ist aber streben so viele Leute dann danach.
Ja, ich verstehe. Also, es sind halt immer irgendwelche Trends. Also, du merkst auch, dass so schon daran, dass es zurückgeht, dass die Suchanfrage von, wie man diese Operation. Da gibt es auch irgendwie Lifted Brazilian Butt oder
Ja,
sowas heißt das.
Brazilian Butt Lift heißt das.
Brazilian Buttlift, genau, wie man das wieder rückgängig machen kann.
Ja, genau. Das haben
So,
die
das wird
Kardashians ja
jetzt,
alle gemacht.
genau, und jetzt, also, und jetzt geht das wieder zurück und es kommt wieder ein neuer Trend. Und
Was crazy ist, so mit dem eigenen Körper einen Trend zu verkörpern. Also, wenn es über Mode hinausgeht und dein eigener Körper nur ein Trendobjekt ist. Heilige Scheiße.
aber das gab es ja eigentlich schon immer, tatsächlich.
Ja,
Das
natürlich
gab
gab
es
es das
schon
schon
bis in
immer.
allerfrüheste Zeit. Also diese ganzen Trends, die wir jetzt auch heute haben, wo man jetzt sagt, das ist jetzt so ein modernes Gesellschaftsding, die sind eigentlich schon immer schon mal da gewesen. Zum Beispiel ist es, also bei Männern ist es ja inzwischen Mode, zum Beispiel sich von oben bis unten zu rasieren.
Ja.
So, hat der Atze Schröder mal gesagt. Cristiano Ronaldo hat weniger Haare als Flipper. So, also also das, und also dass Männer sich die Haare, das war schon im alten Ägypten war das schon in Anführungsstrichen Mode, zum Beispiel. Dann wiederum, dann wechselte das wieder eine Zeit lang, dass wieder dann Vollbehaarung also dass Vollbehaarung plötzlich wieder in war.
Das war so 70er und sowas, ne? Das
Schon
da.
viel früher. Schon viel früher, schon bei den, oh, das war schon altes osmanisches Volk zum Beispiel dann wieder. Die dann, damals gab es zum Beispiel auch schon Barttoupees.
Ernsthaft?
Ich hab einen Artikel gelesen, auch wieder in der Planet Wissen, die sich auch mit dem Thema Schönheit, die sich mit dem Thema Schönheit auseinandergesetzt haben. Und haben wir auch so eine Zeitleiste, wie sich das verändert hat. Und da haben die auch, ich habe den sogar, glaube ich, noch offen, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage. Damit ich das vielleicht sogar noch ein bisschen konkretisieren kann, welchen Kulturkreis die da gemeint haben. Warte mal ganz kurz. Also, dass es da zum Beispiel auch schon halt Bart-Toupees gegeben hat, was ich total, total wild fand. Die Assyrer, genau. Die Assyrer, da gab es schon Bart-Toupees. Wie sie dann auch später da ging die Behaarung ja schon wieder deutlich, deutlich früher los. So zum Beispiel Sean Connery hat in seinen James Bond Filmen, wenn er James Bond gespielt hat, hat er immer ein Brust-Haar-Toupee getragen, weil das einfach Mode zu der Zeit war. Daniel Craig wiederum ist komplett rasiert.
Ja.
So, total, total spannend. Auch zum Beispiel, da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass auch geschminkte Männer ja auch schon mal Mode waren.
So zur Zeit von, war es nicht irgendwie so zur Zeit von so Motley Crue und sowas, so von den Heavy-Metal-Zeiten und sowas, da waren sie ja auch
Nein,
teilweise sowas, oder
nein,
was
nein.
meinst du?
In der zu Zeiten der Renaissance.
Ach, so früh meinst du?
So früh schon. Die Renaissance, da waren die
Stimmt.
männlichen Adligen, haben sich auch Puder und so weiter ins
Ja,
Gesicht,
genau,
weil
ich erinnere
blasse
mich.
Haut für Reichtum und
Das siehst du ja auch
Reinlichkeit stand.
teilweise in so alten, in so Filmen, die halt dieses alte Zeitalter
Genau, es ist
repräsentieren, das ist
alles
Problem ist, ja.
keineswegs, es ist alles keineswegs neu. Wenn man sich das mal
Ja.
überlegt, das ist interessant, finde ich. Ich finde das total interessant, weil man ja alles denkt, das wäre heute alles irgendwie so neu erfunden. Genauso wie du
Ja.
Modetrends auch immer wieder,
Wir sind jetzt wieder in den 90ern angekommen.
die sich immer wiederholen, irgendwie, wir Menschen sind da nicht besonders kreativ, scheinbar.
Nee. Aber mal ganz ehrlich, so viel, du kannst doch nicht immer wieder was Neues erfinden. So dieses Oversize-Shirts hier, was jetzt wieder
Nee, klar.
zurückkommt, ist ja auch 90er-Sachen.
Ja.
Das kommt jetzt alles langsam wieder. Die 80er, 70er waren irgendwie auch wieder da. Und das ist halt, als Schlaghosen wiedergekommen sind, war ich traurig, aber. Schlaghosen kann ich gar nicht ab, aber das ist auch wieder so eine Meinungssache. Aber ich finde, was ich auch irgendwie spannend finde, jetzt nochmal so auf, es gibt ja aber trotzdem, auch wenn viele Schönheitsideale halt irgendwie gesellschaftlich gemacht sind, also es gab ja auch so, dass für eine Zeit lang waren es ja übergewichtige Frauen, die halt Wohlstand suggeriert haben, deswegen waren die attraktiver als dünnere Frauen.
Zum Beispiel in Afrika ist es ja teilweise bis heute so.
Ja, weil es halt jemand, der
Es
sich
suggeriert
viel essen lässt,
Reichtum.
sogar der Reichtum und ist deswegen attraktiver. Schönheitsideale wechseln ja, aber trotz alledem gibt es auch bei Körpern bestimmte Merkmale, die in allen Schönheitsidealen sich so ein bisschen durchziehen. Auch bei Curvy Models, die erfolgreicheren Curvy Models, da siehst du das auch noch. Bei Frauen ist es halt diese Hourglass Shape, dass eine schmalere Taille ist. Breitere Hüfte und breitere Oberbau, dass du
Das
halt
ist
diese
ja
Hourglass-Shape
jetzt
hast.
so dieser heutzutage so dieses Schönheitsideal wieder, ne?
Ja, es ist
War es ja
subtiler.
auch nicht, war es ja auch nicht immer. Also wenn du zum Beispiel mal ins alte Griechenland guckst oder sowas,
Nee,
wenn du
das ist tatsächlich, es geht ja nur um die Extreme. Also ich meine natürlich, es geht
mh.
auch mehrgewichtige, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, ne? Mehrgewichtige können das auch haben. Das ist ja einfach eine Formung des Körpers und der Knochenstruktur. Und selbst wenn du halt ein bisschen mehr bist, trotzdem ist dieser Hourglass-Shape, der ist ja rein genetisch. Wie dein Körper gebaut ist und sowas, wie deine Knochenstruktur ist, egal wie viel du drauf hast, dieser Hourglass-Shape ist trotzdem genetisch. Genauso wie das Gleiche, du kannst natürlich aufbauen, bei Männern ist es der V-Shape. Davon hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört.
Ja,
Breite
klar.
Schultern, schmale Taille. Ist genau
Klar.
das gleiche. Und je breiter deine Schultern sind, das kannst du natürlich durch Muskelaufbau und Training und Abnehmen und sowas fördern. Aber allein schon durch deine Knochenstruktur kannst du als Mann automatisch als attraktiver oder weniger attraktiv wahrgenommen werden. Das habe ich letztens erst gesehen, dass es gar nicht so viel damit zu tun hat, wie viel Körperfett du hast, sondern viel mit deiner Knochenstruktur. Du kannst die Optik verbessern oder verändern halt durch deinen Körperfettanteil und deine Muskulatur. Aber die grundlegende Struktur ist auch schon biologisch veranlagt, genauso wie die Symmetrie des Gesichts und sowas.
Klar, wenn du das verändern willst, gibt es halt dann, klar, du kannst trainieren und du kannst auf deine Ernährung achten und so weiter. Aber am Ende des Tages greifen dann doch erschreckend viele, und das habe ich so überhaupt nicht auf der Uhr gehabt, zur Schönheits-OP.
Das wird immer mehr, ne?
Es ist echt krass.
Das ist eine Sache, die wird wirklich mehr.
2021 waren es in Deutschland. Wir sind unter den Top 5 der Schönheits-OPs weltweit. Wusstest du
Ernsthaft?
das? Ja. Und 2021 waren es, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, waren es 476.000 oder knapp 477.000 Schönheits-OPs in Deutschland.
Okay, Alter.
Das ist auch so ein Phänomen, habe ich in dem Moment gedacht, als ich die Zahl gelesen habe. Das ist auch wieder so ein Gefühl, so ein Paralleluniversum jetzt für mich, weil 477.000 ist ja wirklich viel, finde ich. Aber irgendwas, was du jetzt so im Alltag gar nicht so mitbekommen. Da würde man ja erstmal denken, hier laufen nur noch operierte Menschen durch die Gegend. Aber das ist ja dann doch irgendwie gar nicht so, weiß ich gar nicht. Das ist nicht so obvious, habe ich so manchmal das Gefühl. Wobei du das wahrscheinlich bei vielen Operationen auch gar nicht siehst. Das sind ja dann eher so kleine Sachen. Also zum Beispiel Platz Nummer 1 auf der OP-Liste ist Lidstraffung.
Lidstraffung.
Lidstraffung, ja. Da kommt hier oben über den Augen was weg und hier unten unter den Augen was weg und dann hast du hier so ein
Ja, weil du hier
bisschen,
weniger
das
Falten
sieht
dann
das
haben
halt,
möchtest du wahrscheinlich,
genau,
ne?
irgendwie sowas. Platz 2, Brustvergrößerung.
Logisch, ja. Hätte jetzt noch gerechnet,
Platz
dass du so groß.
3, Platz 3 Fettabsaugung und 4 Lippenkorrektur.
Ja, Lippenkorrektur, das ist ja fast. Das finde ich so ein bisschen bezeichnend. Das ist ja wirklich. Das wird ja von teilweise schon auf Social Media beworben, dass du einfach irgendwie so da irgendwelche Leute hast, die auf Social Media dann bewerben, mach doch bei uns deinen Lippenaufschlaufen, hier ist eine Hyaluron oder sowas, hier Unterspritzung geht ganz schnell. Das ist so, dass das Mädels einfach so in einem Nachmittag einfach machen, hier unterspritzt dir doch die Lippen
Und
einfach
vor allen Dingen,
mal.
es darf auch irgendwie gefühlt
Ja,
jeder. Das
klar.
darf sogar Kosmetiker dürfen das.
Ja.
Also nicht mal richtig ausgebildete Ärzte. Ich habe einen sehr interessanten Beitrag gesehen von Alicia Joe, die wohl irgendwie in Berlin. Es gibt noch so ein ZDF-Format, auch so aus der Kategorie Unbubble. Aber da setzen sie zwei Menschen, die sich vorher nicht kennen, aber zu einem Thema komplett kontroverse Meinungen haben, in einen Raum und die sollen sich dann annähern. Das gibt dann drei Phasen und die sitzen dann immer näher zusammen und diskutieren dann halt über so ein Thema. Und da ging es um das Thema Schönheits-OPs und da hatten sie einmal Alicia Joe als Kritikerin dahingesetzt und auf der anderen Seite so ein, ja, der hat auch irgendwie so eine Klinik für Schönheits-OPs halt gegründet und die haben halt über das Thema diskutiert und der macht das halt auch und der macht da auch mit so Vorher-Nachher-Bildern halt Werbung dafür und der hat auch zugegeben, dass er tatsächlich auch Mädels operiert, die nicht volljährig sind.
Ja, die kriegen dann Genehmigung der Eltern
Ja,
und tschüss.
genau. Und das finde ich total krass, wie teilweise schon so, ich meine, wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist, wenn du so 50 bist, 60 bist, da hast du ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, du weißt jetzt, was willst, also da kann ich es eigentlich ganz gut verstehen, wenn du sagst, ich mache hier nochmal, ich glätte hier nochmal ein bisschen oder ich lasse nochmal ein bisschen Fett wegmachen oder irgendwie sowas in der Richtung. Da überlegst du das wahrscheinlich gründlicher. Aber ich glaube tatsächlich, und der Meinung war halt, die Meinung hat Alicia Joe auch vertreten in der Diskussion, dass junge Mädels, die so jung sind, wo der Körper teilweise noch wächst, dass die sich noch überhaupt nicht über die Folgen im Klaren sind und das eigentlich, also da gibt es auch bestimmt irgendwelche, also da, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn das irgendwelche wirklich harten Fälle sind, wo die echt unter irgendwas Bestimmtem leiden. Also zum Beispiel meine Schwester hat sich ja auch die Nase machen lassen, einfach weil ihre Nase so schief war, dass sie durch das eine Nasenloch keine Luft bekommen hat. Dann ist es aber auch
Ja,
keine
das ist ja auch nicht, das ist
Schönheits-OP.
keine Schönheits-OP, das ist was für die
So, aber wenn du
Gesundheit,
jetzt zum
ja.
Beispiel eine Nase hast und du hast wirklich einen krassen Höcker oder irgendwie sowas, wo du wirklich sagst, damit das stört mich wahnsinnig und vielleicht werde ich auch deswegen gehänselt oder sowas. Und ich lasse das jetzt irgendwann mal machen. Habe ich absolut nichts gegen, aber ich glaube, wenn du so 15, 16 bist und du kriegst auf, das spielt ja auch Social Media halt wieder, man kommt um dieses leidige Thema ja eigentlich irgendwie nicht drum rum, wirst du die ganze Zeit mit solchen Schönheitsidealen wie Cardi B oder wie heißt nochmal diese andere Kardashian, also irgendwie von diesen Kardashians da irgendwie,
Kim, keine Ahnung, genau.
die sich da auch alle komplett durchoperieren haben lassen. Die werden den ganzen Tag damit beballert und haben irgendwann dieses Gefühl, das selber auch machen zu müssen, um diesem Schönheitsideal zu entsprechen.
Genau, deswegen war das auch so gefährlich. Brazilian Buttlifts hat ja so eine hohe
Ja,
Mortalitätsrate.
das ist eine
Das
total
ist
gefährliche
krass.
Operation, habe ich auch schon gelesen. Also ich finde das unglaublich krass, so viel Dedication und so viel Risiko in einen Schönheitstrend zu setzen.
Ja.
In einen Trend, der morgen schon wieder weg sein kann.
Das finde ich auch so bezeichnend daran, dass es wirklich. Ich finde, Trends in der Mode sind ja meistens schon blöd genug, weil Leute dafür richtig viel Kohle ausgeben für Sachen, die morgen aus der Mode sind, damit ihre ganze Kohle ausgeben. Aber sobald es wirklich an langfristige körperliche Veränderungen gibt, die halt auf Trends beruhen, wie krank ist das?
Das habe ich mir aber damals schon gedacht, als das mit Tattoos losging. Also Tattoos ist ja in den letzten Jahren auch sehr krass zu einem Trend
Es ist ja
geworden.
normalisiert worden,
Es
muss
ist
man
halt
sagen, ne?
normalisiert worden. Es ist, finde ich, auch gut eigentlich, dass
Ja.
man seinen Körper jetzt so schmücken kann, wie man selber gut findet, ohne dass man jetzt irgendwie großes Risiko haben zu müssen, dass man nie wieder einen Job kriegt oder so oder dafür auf der Straße schief angeschaut wird. Also da ist ja die Stigmatisierung komplett verschwunden sozusagen. Aber auch da gibt es wieder so Trend-Tattoos, fand ich. Wo ich
mir
gibt's bei
immer,
einigen
ja.
Trainern, also zum Beispiel bei Mädels ist mir das ganz stark aufgefallen, dieses Tattoo, so ein dünner, so eine auf dem Oberschenkel, so, und dann irgendein Spruch, so in so einer Feinlein-Schrift, hast du bestimmt auch schon mal gesehen.
Auf dem Bein
Auf dem
nur.
Oberschenkel. Also so zum Beispiel, damit die so gerade, wenn sie so eine kurze Sportleggings anhaben, dass man diesen Schriftzug da gerade noch so drunter sehen kann. Das siehst du an allen Ecken und Enden.
Okay.
Oder so auf dem Schlüsselbein. Zum Beispiel auch irgendwie einfach nur so ein Wort, don't overthink oder
Ja,
irgendwie,
kenne
was
ich
weiß ich.
irgendwoher, ja.
So, und hat deine Freundin, wa?
Ja.
Aber sie hat ja doch, sie hat doch kein Spruchband so hier auf dem Bein,
Nee,
oder?
nee. Schlüsselbein.
Genau. Und aber also das auf dem Oberschenkel ist mir wirklich krass aufgefallen, dass das wirklich viel, viel gemacht wurde so. Und bei Männern ist so dieses ganz klassische, so ein Löwe oder so eine
Ja, oder
oder
diese
so.
Tribal-Tattoos. Diese Tribal-Tattoos.
Tribal-Tattoo? Ach so, du meinst so
Die The
eine.
Rock so hat, so diese Maui-mäßigen Tribal-Tattoos da. Die sie über den, so wirklich einfach so Hawaii-mäßig, weißt du? Oder irgendwas in der Richtung.
Oder so eine Sanduhr. Und wenn du die
Ja.
dann fragst, so,
Kompass.
Alter, warum eine Sanduhr? Bruder, wir haben keine Zeit mehr.
Ja,
Du
Speed.
musst jede Sekunde nutzen,
Ja.
weil wir haben alle keine Zeit. So,
Ja.
also, ne, also das dachte ich damals auch schon, das sind auch so eine Modesachen und dann wirst du dir in 20 Jahren bewusst, dass du das eigentlich irgendwie Kacke fandst, so, und bei so echt operativen Eingriffen ist das schon heftig. Und da hatte ich auch eine Dokumentation gesehen vom ZDF zu dem Thema Schönheits-OPs und so weiter. Und da kaufen sich teilweise, also einer der Schönheitschirurgen, der hatte auch gleichzeitig natürlich so eine Notfallstation für Leute, die halt das wieder rückgängig machen wollen. Und dann werden da wirklich Mädels eingeliefert, die sich selber irgendwelche Kits aus dem Internet bestellt haben und es dann selber gemacht haben.
Scheiße.
So zum Beispiel war da eine eingeliefert worden bei ihm in die Klinik. Da gibt es so Hochdruckpistolen, die bestellst du dir. Und dann kommen dann diese Botox, so Patronen halt rein. Und dann setzt du dir das Ding an die Lippe und ballerst das Ding mit Hochdruck in deine Lippe rein. Und sie hat halt ein Blutgefäß getroffen.
Oh.
Das kann halt echt lebensgefährlich sein. So, und da
Alter.
kannst du mal überlegen, wie crazy das ist, dass die sich so gezwungen fühlen, weil ich denke mir halt, wenn du so ein Problem damit hast, wenn es jetzt wirklich irgendwas ist, was dich wirklich massiv stört und du bist total unglücklich damit und es stört dich und es beschränkt dich in deinem Alltag ein, dass du das dann wirklich professionell wegmachen lässt. Aber dieses mal eben so. Das spricht doch für Trendverhalten. Und da muss man überlegen, was das, wie krass, ich will, also was halt eine Gehirnwäsche ist es ja auch dann nur so halb, aber wie heftig das schon sein muss, was für ein gesellschaftlicher Druck du da hast, dass du dir einfach nur das Zeug dann einfach in einer spontanen Sekunde selber reinballerst.
Ja, das Problem mit Botox und Hyaluron und diesen Aufspritzungen und sowas sehe ich halt, dass diese Sachen so wenig durchdacht werden und teilweise, die bleiben ja nicht so für ihr Leben lang. Teilweise verlaufen die ja, die musst du ja nachspritzen und das geht ja nicht aus dem Körper raus, wie einige behaupten, das wird einfach abgebaut. Nee, das wird nicht abgebaut, das verläuft einfach. Und dann hast du halt so um die Lippen mal so einen dicken Rand oder sowas.
Ja.
Und das sieht so schlimm aus, finde ich
Ja, du musst es
persönlich.
regelmäßig neu.
Und es ist ja nicht das, was sie erreichen so wollen. Sie wollten ja die dickeren Lippen haben und sowas. Und dann am Ende haben sie halt was sie nicht rückgängig machen können. Und es wird einfach nicht genug durchdacht. Und deswegen ist es halt besonders, es wird ja vermarktet an junge Zielgruppen. Und das ist, finde ich, das perfide daran. Besonders so auf TikTok ist ja auch sowas extrem, dass solche Sachen
Ja,
promotet werden.
ganz krass.
Wo sowas dargestellt wird, als wäre das, keine Ahnung, neues Make-up oder sowas. Ganz schlimm.
Und mal jetzt ganz weg davon, was das für auch schon gesundheitliche Risiken und sowas mit sich bringt. denke ich mir halt. Also die haben da eine gezeigt, die auch Influencerin ist und die auch schon mehrere Schönheits-OPs hatte machen lassen, also Brustvergrößerung, Lippen und dann irgendwas um die Augen und so. Und also es war wirklich, also ihre Bilder sind da natürlich auch alle mit irgendwelchen Filtern überarbeitet. Das finde ich ja auch schon so furchtbar, dass keiner offenbar auf Instagram sich mehr traut, sein so natürliche Fotos zu posten, sondern da immer 3000 Filter rüber, um das dann irgendwie ideal, um immer ideal auszusehen. Und dann siehst du die da wirklich so ohne Filter in dieser Klinik sitzen und du denkst, also ich fand's, also ich find's absolut nicht schön. Und ich habe wirklich gedacht, dann haben die sie gefragt, wie alt sie ist. Dann meinte sie 36. Und ich habe genannt, die ganze Zeit gedacht, die wäre Mitte 50.
Ja, weil du halt irgendwann denkst, dass das einfach nur Leute machen, die halt sowas machen, die halt so alt sind und dann denken, sie müssen sich
Ne,
irgendwas
es
schaffen
macht aber
lassen.
auch älter. Also ich finde, die
Ja.
sehen immer mindestens mal 10 Jahre älter aus,
Stimmt,
als
ja.
sie ohne
Stimmt.
Operation aussehen würden. Plus, und da fand ich einen Satz von Richard David Precht ganz gut. Es gibt ja auch eine Folge zum Thema Schönheit von Lanz und Precht vom Podcast. Die habe ich mir auch nochmal angehört, wo Precht gesagt hat, alle wollen das Gleiche, anders sein. Das fand ich total interessant. War jetzt nicht im Kontext von Schönheitsoperationen, sondern von den ganzen Modetrends zum Beispiel.
Ja.
So, dass am Ende, und das ist mit den OPs, finde ich genau das Gleiche, die sehen ja alle am Ende gleich aus. Und da vertritt Precht die Meinung, und da kann ich tatsächlich nur zustimmen, wenn alle plötzlich gleich aussehen, alle gleich in Anführungsstrichen schön sind, dann ist es doch irgendwie keiner mehr, weil dann ist es doch, Schönheit hat doch auch immer irgendwie was Besonderes, was Individuelles, was, ja, also wie gesagt, ich kann jetzt kein schöneres Wort dafür finden, als dieses Individuelles, irgendwie was Besonderes haben. Aber wenn alle irgendwie gleich aussehen, dann entzieht das dem doch die komplette besondere Grundlage. Und es
Ja,
ist doch langweilig.
tatsächlich.
Und mit Modetrends ist es ja dann eigentlich auch irgendwie das Gleiche. Also da hat Precht halt die These vertreten, und so hatte ich das tatsächlich noch nie gesehen, dass wenn die Leute wirklich den richtigen Regeln der Mode folgen würden, so wie das in Paris und in Mailand und sowas mal angeboten, dann würden wir ja komplett weird rumlaufen. Ne?
Was machen die dafür? Was auf Laufstegen
Ja,
da
ich weiß
teilweise
das
rumläuft,
auch.
ich
Nee, ich
frage mich,
weiß auch
was das
nicht, wer
soll.
sowas am Ende des Tages dann kaufen soll. Aber Precht mal, also Precht meinte dann halt in dem Kontext, Mode hat immer so, du hast den Modegeschmack deiner Generation, der aktuellen Zeit oder sowas verstanden und versuchst dann mit leichten Nuancen deine Individualität hervorzuheben. Das wäre Mode seiner Meinung nach.
Genau, ja. Jemand, der sich modisch kleidet, wird auf jeden Fall das meistens machen. Das ist irgendwie der Stil, der gerade beliebt ist, aber mit einem eigenen Twist. Diese Leute werden wahrscheinlich als momentan modisch angenommen. Wenn ihr jemanden sehen würdet, der so einen eigenen Stil hat, der aber komplett sich trotzdem so ein bisschen an den Stil des Zeitgeistes anpasst, der wird meistens dann als stylisch oder was auch immer wahrgenommen. Der so ein bisschen mehr weitergeht als nur das Gleiche zu tragen, weil du würdest niemals jemanden stylisch ansehen, der das trägt, was momentan alle tragen.
Ja, weil es halt nichts ist, weil es nicht raussticht, ne?
Genau. Und jemand, der so seinen eigenen Twist auf die Sachen bringt, ist halt so die Person, die ein bisschen modischer dran ist. Und das finde ich halt auch häufiger. Das ist halt, du solltest dich jetzt nicht komplett so kleiden, als wärst du im falschen Jahrhundert. Aber so ein bisschen so seinen eigenen Twist auf die momentane Mode ist immer so der Weg, den man gehen kann. Und
Klar.
aber auch nicht zu schnell wechseln. Weil ich habe jetzt letztens gerade ein Video gesehen über diesen ganzen Markenhype, wo ich immer nur kotzen könnte, wenn ich sowas sehe.
Markenhype jetzt inwiefern in Bezug auf was genau?
Modemarken. Also, das war so eine Doku, nicht eine Doku, das war gar keine Doku. Was laber ich? Das war ein Video von einer YouTuberin, die hatte allgemein über verschiedene Status, Symbole und Marken gesprochen. Da war bei so Gucci und so ein Kram. Und das war halt so, da haben die dann so, beispielsweise auch, hat sie auch irgendwie so Videos gezeigt von Leuten, die halt, es gibt so Videos, how much is your outfit worth?
Ja, doch, habe ich auch
Das
schon mal
kennst du. Und
gesehen,
dann
dieses
laufen da so
Format.
Leute rum und du denkst dir, was bist du für so armselige Gestalt? Da war einer, der arbeitet bei der Deutschen Bahn, macht eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn. Und trägt irgendwie so eine 1400 Euro Jacke von Gucci wo die einfach nur grün ist mit diesem ganzen Gucci, wo du dann direkt siehst, Gucci, Gucci, Gucci. Dann irgendwie eine Uhr, eine Rolex oder whatever. Er hat irgendwie ein Outfit, das war irgendwie 4000 Euro wert. Und das einfach nur, um halt zu zeigen, was zu zeigen. Irgendwie, dass ich das leisten kann und sowas. Und auch so Sachen, es gibt so eine Tasche, die mir niemals aufgefallen wäre, von Hermes. So eine spezielle Tasche. Das heißt irgendwie, das habe ich auch vorher nie gehört, weil wahrscheinlich auch bei den Kerben, die meisten Mädels kennen das wahrscheinlich. Die heißt irgendwie Birkin Bag oder sowas. Und weißt du, wie du diese Tasche bekommen kannst?
Nein.
Diese Tasche kannst du nicht im Laden kaufen, einfach so. Du musst erstmal Tausende von Euro bei Hermes shoppen.
Und dann hast du erst die
Nee,
Option,
nee,
diese.
warte. Dann musst du noch in einem guten Buch mit einem, am besten mit dem gleichen Verkäufer immer agieren und immer mit dem reden. Der müsste dich ja schon kennen. Dann musst du halt immer noch mehr Geld da lassen und ganz, ganz ein treuer Hermes-Kunde sein. Und dann, wenn du all das gemacht hast und schon 20.000 Euro ausgegeben hast, wirst du in Erwägung gezogen, so eine Tasche bestellen zu dürfen. Dann wird eine von diesen Taschen bestellt für dich vielleicht irgendwann. Dann bekommst du, werden so zwei Boxen gestellt, du bekommst zwei zur Auswahl von irgendwie 50. Und die muss dir nicht mal gefallen. Und die kannst du dann kaufen.
Für wahrscheinlich auch sündhaft teures Geld.
Unglaublich, ich weiß, der Preis wurde nicht gesagt, aber das. Ich dachte mir, da sind dann wirklich Mädels, die ihr Hermes-Journey machen, sich dann Tausende von Euro bei Hermes ausgeben und über die Zeiten darüber berichten, was sie alles bei Hermes kaufen, um diese Tasche zu bekommen. Und ich denke mir, wie bitter ist das?
Ich finde halt, das Tragische an dieser ganzen Sache ist ja, dass das wirklich nur auf Außenwirkungen polt, ne?
Ja, das ist
Das ist
halt.
halt auch noch so ein Ding, das hat dann wieder was mit menschlicher, das hat dann auch irgendwie nichts mehr mit Schönheit zu tun, wenn es wirklich nur noch um Außenwirkung geht. Das ist ja mit diesen Schönheits-OPs genau der gleiche Kram, wenn du das nur machst, um eine Außenwirkung zu erzielen, irgendwie. Und deswegen, das ist für mich halt der große Unterschied von wegen, ich mache eine OP, weil ich das wirklich für mich wirklich, wirklich will, weil ich was habe, was mich irgendwie stört. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn Frauen sich die Brüste vergrößern lassen, weil sie sagen, das ist wirklich zu flach, so, dass ich die Größe haben will. Wenn du die nachher natürlich aufbläst wie Fesselballons, dann hat das auch wieder nichts mit, dann hat das auch wieder mehr mit Außenwirkung als mit Innenwirkung zu tun, meiner Meinung nach.
Auf
Ne?
jeden Fall, ja.
Und so ist es mit Klamotten halt auch. So, wenn du wirklich auf Teufel komm raus, diese ganzen Sachen, weil die Sachen sehen ja auch meistens total scheiße aus, finde ich.
Finde ich auch. Also ich finde, ist natürlich auch wieder im Auge des Betrachters, ne? Aber Leute, die mit Gucci-Klamotten rumlaufen, das sieht für mich immer billig und scheiße aus.
Ja, es geht halt dieses Streetwear, es gibt auch Sachen, also zum Beispiel, also Yves Saint Laurent zum Beispiel stand für mich immer gerade bei der Frau für Eleganz und so weiter. Also Eleganz, viele dieser Modemarken können das ja auch elegant.
Das Ding ist ja auch nicht, dass diese Modemarken das nicht könnten, aber diese riesigen Logos und fetter Gucci-Gürtel und irgendwie eine Gucci-Tasche oder sowas und damit dann rumzulaufen und die denken dann, die sehen sich damit reich aus. Nee, du siehst aus wie ein billiger Spasti. Also ganz ehrlich, weil der Großteil meistens sowieso fake ist und du gehst, wenn du Gucci siehst, sowieso meistens davon aus, dass es fake ist.
Aber genau dafür sind ja solche Marken eigentlich ursprünglich mal, also was, ursprünglich vielleicht gar nicht mal, aber inzwischen haben die Modemarken so Gucci und so weiter oder Louis Vuitton oder sowas gemerkt, bei den in Anführungsstrichen Reichen und Schönen, die sich das auch wirklich locker flockig leisten können, die stellen sich ja auch zum Beispiel nicht in die Schlange vorm Louis Vuitton-Laden. Haben die gar nicht nötig, brauchen die gar nicht. Das sind Marken für die Mittelschicht, die sich Oberschicht fühlen wollen. Wie fühlst du dich Oberschicht, wenn du eine gewisse Wirkung nach außen erzielen kannst, dass Leute sagen, oh, der muss aber viel Geld haben? Dann fühlen diese Leute sich wie Oberschicht und dann haben diese Modemarken inzwischen ihren Zweck erfüllt. Balenciaga funktioniert ja ganz genauso. Ich weiß nicht, ob du die Ursprünge von Balenciaga kennst. Der hat mal richtig schicke Mode gemacht, also richtig, richtig coole Sachen. Also wirklich so mit Anzügen und Ausholen. Mittlerweile denkst du ja nur noch bei Balenciaga an. Dieses komischen Sockensneaker,
Ja, Alter.
T-Shirts mit übertrieben großem Aufdruck und so weiter. Das sind halt alles, es ist halt immer die Frage, bleibe ich bei dem, wofür ich diese Modemarke mal ursprünglich gegründet habe, oder folge ich einfach dem dem Trend das, was der Kunde jetzt wirklich will.
Ja, es ist irgendwie wirklich crazy. Aber
Ja, was bleibt da
schwer
so
zu sagen,
als,
ne?
was bleibt da jetzt letztendlich was zum Thema Schönheit über? Wie wollen wir das abschließend fazitieren?
Fazitieren kann man da halt wieder nicht viel, ne? Es ist halt,
Also ich
es
habe
ist ein
halt.
interessantes Thema und ich finde auch wirklich besonders deine mathematische Herangehensweise war auch sehr, sehr spannend daran. Sind jetzt auch gerade wieder so ein bisschen in das Thema abgerutscht, was ja eigentlich nicht unbedingt nur Schönheit ist, sondern auch einfach Trends und
Ja, das war
gesellschaftlicher
wieder so ein
Druck.
bisschen Richtung Popkultur, ne? Das ist halt alles
Ja.
immer, alles ist halt irgendwie, was das angeht, ist halt irgendwie alles Popkultur, ne?
Alles miteinander
So,
verwoben,
und
ja.
deswegen hat dieses Wort für mich inzwischen halt einfach nur was Vergiftetes, weil das alles für mich nur mit Oberflächlichkeit zu tun hat.
Leider
So,
ja.
und da geht's bei mir, muss ich, also das ist jetzt, da kann ich wirklich nur für mich sprechen, das ist so meine Ansicht, ob es da jetzt um Mode geht, ob es um die Musik geht, alles, was irgendwie mit Popkultur zu tun hat, alles, was für die meisten, was bei den meisten Menschen irgendwie funktioniert und womit sie am meisten Profit machen, das ist für mich einfach irgendwie Mist.
Ja.
Meine persönliche Einschätzung. Und ich glaube tatsächlich, da du ja auch Metal hörst, ich glaube, Metal ist halt wirklich so eine rebellische Bewegung dagegen, gegen halt diese Popkultur. Und ich glaube, du kannst, wirst auf Metal-Festivals oder Konzerten oder so, Leute, die in der Szene drin sind, sehr viel Zustimmung zu dieser Meinung finden.
Ich glaube
Bin
auch, und
ich der
das ist
Ma
halt,
also bin ich mir ziemlich
aber
sicher.
Metal ist halt auch wieder so eine eigene Nische, ne? Da gibst du auch Kohle für andere Dinge und Trendsachen aus und sowas. Und da gibt es auch Trendbands und elitäre Leute, die sagen, oh, das und das geht gar nicht. Es gibt immer überall solche Bewegungen und in diesen Bewegungen auch wieder Leute, die dann wieder so wahrgenommen werden. Es ist, glaube ich, einfach so ein gesellschaftliches Ding, dass du dich einfach immer irgendwie auf eine Art und Weise abheben möchtest. Oder dass es Leute gibt, die sich auf irgendeine Art und Weise von ihrem Umfeld abheben wollen. Und mal ganz ehrlich, wenn man mal ganz, ganz platt ist oder sehr ehrlich mit uns selber sind, das, was anderes machen wir hier auch gerade nicht. Wir heben uns von der Masse ab, die sich die ganze Zeit mit von Gucci und Balenciaga irgendwie was erhofft, einen guten
Klar.
Status zu haben, und wir heben uns dann wieder auf die Weise davon ab, dass wir das nicht nötig haben.
Kollektiver Narzissmus.
Ja.
Aber also das Ding ist, man muss auch also in manchen Sachen muss man auch, glaube ich, ein bisschen gnädig sein, weil, und ich glaube, vielleicht ist das so ein ganz gutes Fazit jetzt für heute, dass wir, man ist ja immer sehr schnell mit Kritik dabei und stellt dann wieder an sich selber fest, dass man doch gewissen Regelungen unterliegt. Also schlussendlich sind wir alle Menschen, die immer noch auf einem gewissen Urprogramm laufen, was schon alleine der Tatsache geschuldet ist, dass wir uns physiologisch und gedankentechnisch über die letzten Jahrtausende so gut wie gar nicht verändert haben. Und alles, was so auch so Sachen auch so aus der letzten Folge mit Verschwörungstheorien oder jetzt mit dem Thema Schönheit, dass das alles irgendwo so einen biologischen Grund hat, warum wir bestimmte Sachen als schön empfinden, warum wir dazu geneigt sind, solche und solche Verschwörungstheorien zu glauben. Ich glaube, darum dreht sich letzten Endes ganz, ganz viel, dass wir so immer noch dieses Urprogramm haben, auf dem wir alle laufen und dem wir auch nicht entfliehen können. So, und auch wenn wir uns jetzt hier
Ja.
hinsetzen und uns selber aktiv von dieser Popkultur irgendwie abgrenzen, vollziehen wir trotzdem in irgendeiner Form, arbeiten wir damit so, als würde ein alter Neandertaler Stamm sich von einem anderen irgendwie abgrenzen wollen, irgendwie so ein
Ja.
bisschen. Das ist
Und in
mein
gewisser Hinsicht
Eindruck.
folgen wir auch auf unsere Art und Weise der Popkultur. Immer. Wir sind auch beeinflussbar.
In irgendeiner Form immer.
Jeder
So.
macht das. Ich finde es einfach nur teilweise auch von der anderen Seite. Finde ich es von der Industrie auch ein bisschen assi teilweise, weil sie genau wissen, wie sie die Leute kriegen. Und wie
Ja,
sie Leute halt
ganz
wirklich arm
klar.
halten, weil du musst bedenken, wie viel Geld Leute dann für diese Sachen ausgeben und denken, sie erhoffen sich davon, irgendwie reich auszusehen und am Ende sind sie einfach nur noch ärmer.
Ich weiß, ich habe neulich mal irgendwie einen Spruch gehört. Ich weiß nicht mehr, woher er kam, dass jemand gesagt hat, dass er es unglaublich schade und eine Tragödie finden würde, dass früher die klügsten Menschen Dichter, Denker, Philosophen, Schriftsteller waren und heute sitzen die klügsten Köpfe in den Marketingabteilungen der großen Unternehmen.
Marketingabteilung und ja, teilweise auch in der Softwareabteilung.
Klar, ich meine, ich glaube, das war jetzt insofern begriffen, als dass die sich ihr
Genau,
ganzes Potenzial
aber
dafür einsetzen, sich zu überlegen, wie kriege ich Menschen dazu, noch
ja,
mehr
das
Sachen
meine
zu
ich ja. In der
kaufen.
Marketingabteilung und in der Softwareabteilung, wo die Algorithmen geschrieben werden, um Leute noch mehr zu catchen.
Also für mich, um das Ganze vielleicht jetzt ein bisschen positiv klingender abzurunden, also ich finde es immer viel, viel schöner, sich darüber Gedanken zu machen, was finde ich persönlich, was ist für mich persönlich Schönheit. Ich fand, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, erstens mit dir heute darüber zu sprechen und zweitens mir auch selber mal Gedanken darüber zu machen, was finde ich überhaupt als schön. Weil auch menschliche Attraktivität hat ja auch was, also wenn du irgendwie so einen schönen Menschen, da gehen ja auch viele Sachen mit einher, Halo-Effekt etc. pp., wo man jetzt auch nochmal eine riesen Diskussion losbrechen könnte, was der Halo-Effekt, dass Menschen, die als schöner empfunden werden, viele gesellschaftliche Vorteile genießen. So.
Das ist tatsächlich auch ein Thema für die nächste Folge mal oder für eine andere Folge mal. Finde ich auch mal ein
Ja, können wir
spannendes Thema.
eigentlich, also eigentlich wollen wir das vielleicht, wenn wir sowieso schon so in dem Thema so ein bisschen drin sind, vielleicht in der nächsten Folge gleich irgendwie so Thema Halo-Effekt,
Wir können
Schönheit
Themen,
im.
ich gucke mal, ob wir vielleicht noch ein übergreifenderes Thema finden. Bei Halo Effect ist auf jeden Fall ein Aspekt von, glaube ich, einem größeren Bereich. Aber wir können vielleicht so über das Thema Halo Effect wäre auch so ein Teil von,
Es gibt auch andere Halo-Effekte, zum Beispiel Eloquenz.
wir könnten das hier theoretisch auch so ein bisschen auf Sympathie und Überzeugungskraft und sowas machen, also allgemein Außenwirkung und sowas.
Ja,
Wir können mal gucken, ob wir dafür ein passendes Thema finden.
wir können ja noch mal brainstormen, aber es ist doch vielleicht schon mal eine Idee, weil das Thema hat noch viel zu bieten, finde ich. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht, darüber mal nachzudenken, was ich persönlich als schön empfinde. Und ich glaube, das ist immer so das Wichtigste, sich zu überlegen, finde ich das jetzt wirklich schön oder ist es für mich schön, weil die Gesellschaft es schön findet? Ist es ein Schönheitsideal, das jetzt gerade im Trend ist, oder ist das wirklich für mich eine individuelle Sache?
Ja.
Innenwirkung, Außenwirkung.
Finde ich
Hast du
spannend.
noch irgendwas dazu, irgendwo noch was Abschließendes hinzuzufügen?
Soweit nicht.
Ja, wundervoll. Lenny, es war mir ein innerliches Gummibärchen reiten, mit dir heute hier zu sitzen
Die
und über das
Schönheit
Thema
dieses
sprechen.
Satzes liegt auch im Auge des Betrachters. Aber gleichfalls, I guess.
Ja, Leute, dann viel Spaß beim Hören. Es ist jetzt auch ein bisschen spät, ne? Aber schon mal schönes Wochenende. Wir freuen uns, euch bald hier wieder im mentalen Nevada begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, take care und haut rein.
Halte die Ohren steif.